Ein herzliches Hallo in die Runde. Wir sind Charlotte und Kathi und wir sprechen hier in unserem zauberhaften Podcast mit großartigen Menschen, die aus den Zitronen, die uns das Leben von Zeit zu Zeit vor die Füße kullert, eine dicke, fette, süße Limonade gemacht haben. Diese Geschichten haben uns in Krisenzeiten geholfen und sie sollen euch da draußen auch helfen und im besten Fall vielleicht auch inspirieren. Inspirieren? Charlotte und ich freuen uns heute tierisch, dass die großartige Lee unserer Einladung gefolgt ist und heute mit uns spricht. Ich sag erstmal Hallo zusammen zu euch beiden in die Runde.
Hallo ihr zwei.
Hi Kathi, hi Charlotte.
Hallo Lee, schön, dass du da bist. Du bist Illustratorin. Ich kann halt irgendwie meine Zunge. Lalala.
Es ist Freitagnachmittag.
Ja, es ist Freitagnachmittag. Okay. Ich habe ein bisschen gearbeitet. Das ist echt so. Ein bisschen. Ihr seid heute mein Wellness-Ausgleich, wie auch immer. Okay, ich erzähle jetzt einfach weiter. Vielleicht schneiden wir das dann raus. Und zeichnest Comics. Und du hast die Frage, woher kommst du wirklich? Einmal zu viel gehört und daraus ist dann ein tolles Instagram-Projekt entstanden, beziehungsweise du hast es ins Leben gerufen. Es ist nicht einfach so vom Himmel gefallen. Du hast dafür was getan und daran gearbeitet und es erarbeitet und ja, ins Leben gerufen. Vielleicht kannst du den Menschen da draußen einmal kurz erklären, was auf deinem Instagram-Kanal, der auch wirklich so heißt, woher kommst du wirklich, passiert.
Genau, ich zeichne für meinen Instagram-Kanal, woher kommst du wirklich, kleine Comics, kleine Geschichten über Diskriminierung, über Rassismus, vor allen Dingen über meine eigenen Erfahrungen. Und aber nicht nur, ich versuche auch ein bisschen so meinen wirtdeutschen Erfahrungen, Identität so ein bisschen darzustellen, welchen Klischees ich begegne oder wie ich aufgewachsen bin, kulturell, auch mit meinen Eltern hier in Deutschland, genau. Und darum geht's so auf meinem Instagram-Kanal.
Cool. Ja. Und bevor du uns die spannende Geschichte erzählst, wie es zu diesem Instagram-Kanal gekommen ist, ich entschuldige echt meine Konzentration heute, es ist wirklich Freitagnachmittag, möchten wir einmal zu unseren alltäglichen Alltagszitronen kommen. Charlotte, du hattest gestern Geburtstag, an dieser Stelle nochmal Happy Birthday, du darfst heute...
Alles Gute.
Dankeschön. Ich habe vergessen, wie alt ich geworden bin.
Süße 12 Jahre alt.
So ungefähr... Warte, stopp.
Okay, Entschuldigung.
letztens habe ich ganz stolz davon erzählt, dass ich jetzt bald 26 Jahre alt werde. Und dann guckt mich mein Freund nur so an, so, Charlotte, das kann nicht sein. Wir sind 3,5 Jahre auseinander, du wirst nicht 26. Ich so, was? Und dann habe ich es erstmal ausgerechnet. Ich werde 27 oder ich bin 27 geworden. Das war aber gar nicht meine Alltagszitrone. Meine Alltagszitrone habe ich hier direkt vor meiner Nase. Ich habe mir nämlich jetzt für einen besseren Sound ein tolles Mikro bestellt. Da funktioniert manches noch nicht so perfekt, wie ich das möchte. Kathi und ich haben eben eine halbe Stunde vor dieser Aufnahme rumgefrickelt, um irgendwie den Sound richtig hinzubekommen. Aber jetzt funktioniert es. Aber zum Beispiel muss ich gerade hier wieder die Kopfhörer aus den Ohren nehmen, weil ich höre mich sonst die ganze Zeit selbst. Das ist ein bisschen merkwürdig. Aber ich meine, die hoffentlich meiste Zeit redest du und nicht ich. Deswegen, das kriege ich auf jeden Fall auch noch raus, wie ich das wegbekomme. Aber jetzt stöpsel ich mich immer wieder ein, um eure Lacher zu hören.
Aber ich glaube, das ist vielleicht auch, also bei mir, ich höre mich ja eigentlich, also im Optimalfall solltest du dich selbst hören, um zu checken, wie du klingst. So, aber das ist vielleicht auch Gewöhnungssache. Musst du jetzt nicht sofort dich dran gewöhnen.
Okay, das ist echt komisch. Es ist, als ob ich mit mir selbst rede, aber ein bisschen zeitversetzt.
Ja.
Und dann redet man auch langsamer. Das ist komisch.
Wenn man sich alleine fühlt, ist das doch auf jeden Fall ein guter Trick, den man anhören kann.
Hallo, Charlotte.
Okay, gut. Dann, Lee, hast du eine kleine Alltagszitrone für uns heute?
Alltagszitrone war, wenn mir irgendwas Nerviges passiert ist oder was Gutes passiert ist. Achso, okay.
Ja. Wenn es sauer wird, Zitrone.
Ja, macht doch Sinn. ich kann von gestern erzählen. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr euch mit Gaming auskennt.
Schüttle den
Kopf. Mario Kart.
Sims. Ich habe sehr viel Sims gespielt früher.
Rettung von Sternchen. Wendy, das große Turnier.
Aber Mario Kart kenne ich auch. Also ich mag Mario Kart nicht, weil ich bin so schlecht in Rennwagen-Sachen. Okay. Aber egal, ich spiele halt zurzeit ein Online-Spiel, das heißt League of Legends.
Ah, das kenne ich.
Ja, das wird auch kurz LOL immer abgekürzt. Ja. Das ist ganz lustig. Und ja, ich spiele das abends manchmal mit Freunden, manchmal auch alleine. Und du spielst dann mit fremden Leuten auch oder gegen fremde Leute. Und dann war gestern nicht so ein guter Tag. Es lief nicht so gut in den Spielen. Ich habe meistens nicht so gute Mitspieler. Und das hat mich sehr frustriert gestern. Dieses Spiel ist auch ein bisschen toxisch. Also du wirst dann schnell frustriert und dann schreiben sich die Leute toxische Sachen in den Chat. Und
wirklich? Werden die dann so richtig böse und sagen dann so, boah, ey, du Kartoffel, mach mal schneller oder weiß ich
nicht. Ich glaube, das war noch nett ausgedrückt.
Du Kartoffel, boah.
Du Kartoffel, ja, die sagen schon, die sagen sogar noch schlimmere Sachen, ja. Also, okay. Das... Also ich weiß jetzt nicht, ob ich sowas sagen sollte im Podcast.
Sag das. Sag das einfach. Wir können hier alles. Wir können es piepen, wir können es schneiden, wir können okay. alles machen damit.
Also die schreiben auch manchmal sowas wie Get Cancer oder
What?
Ja, also das ist dann richtig schlimm. Genau. Und das okay. war dann gestern einer der Tage, wo ich nur solche Leute hatte und das dann nicht so viel Spaß gemacht hat. Obwohl ich ja sowas spiele, da, um Spaß zu haben, aber.
Ja,
ja.
Was auch genau zu entspannen und abzuschalten.
Du spielst sozusagen 5 gegen 5. Und es ist sozusagen eine Karte, wo man dann, jeder hat seine Seite und dein Ziel ist es, die Basis des Gegners zu zerstören. So. Du kämpfst gegen die Leute und dann kommst du immer weiter vor oder sie kommen weiter vor, wenn sie dich platt machen und dann hat derjenige gewonnen oder das Team hat gewonnen, das die Basis des Gegners zerstört hat.
Okay, also ich kann mir vorstellen, dass das bestimmt richtig geil ist zum Abschalten und so und halt irgendwie zum Spaß halt. Aber wenn man solche Leute dann mit denen irgendwie spielen muss, was machst du dann, um dich wieder aufzubauen oder war dann gestern einfach nur komplett vorbei?
Ich hatte zum Glück gestern dann noch einen kleinen Besuch von einer Freundin. Wir hatten dann zusammen gegessen und dann war eigentlich auch wieder vergessen.
Schön.
Also ja. Aber sonst, wenn ich alleine bin oder wenn ich keinen netten Besuch habe, dann weiß ich nicht, dann schaue ich eine Serie oder schaue einen Film oder sowas. Irgendwie so, um mich abzulenken und nicht mehr darüber nachzudenken.
Wie hart du beleidigt wurdest.
Ja, also das ist schon hart, was die manchmal schreiben. Ich versuche dann nicht so darauf zu reagieren, aber ich frage mich dann echt, was mit den Leuten los ist, die sowas dann schreiben.
Wird das in keiner Form moderiert in solchen Chats dann? Also ich klinge wirklich wie so eine Oma, aber ich meine, es gibt ja dann auch bestimmt, es gibt ja auch also, so Etiketten und Richtlinien sonst so in sozialen Netzwerken.
Ja, also wenn sie richtig harte Sachen schreiben, sowas wie Fuck oder so, dann wird das zensiert automatisch. Es gibt aber jetzt keinen Moderator oder so. Du kannst die Leute aber reporten, also du kannst die melden. Okay. Und wenn jemand zu oft gemeldet wird, ich weiß jetzt nicht, wie genau das System funktioniert, wie da die Statistiken sind, aber irgendwann wirst du dann gebannt oder kriegst eine Strafe sozusagen, kannst einen Monat lang nicht spielen und genau.
Das klingt irgendwie so wie bei diesen Meldungen, die du bei Tinder aussprechen kannst oder drücken kannst, wo ich dann auch mal so denke, was passiert damit? Also am Ende läuft das so ins Leere, so, und man fühlt sich einfach nur so ein bisschen besser. Naja, gut, okay. Anderes Thema.
Und was hast du Zitroniges erlebt, Kathi?
Also bei mir war eigentlich die ganze Woche, muss ich sagen, so eine einzige riesige fette Kackzitrone. Das klang irgendwie so. Sorry, ich bin heute nicht so der die Stimmungsmacherin an der Stelle. Aber hey, ich habe es vorhin schon zu euch gesagt, ich freue mich jetzt mega doll auf unser Gespräch, aber ich hatte richtig hart Migräne, weil dieses Wetter ist ja irgendwie, mal sind es 30 Grad und dann wieder minus 10
ja.
Und das macht meinem Köpfchen immer ziemlich zu schaffen, da war ich einfach richtig, richtig platt die Woche und mich hat auch richtig doll genervt, tatsächlich auch mein Social Media Game, also ich war einfach viel zu lange online, habe mich viel zu viel mit irgendwelchem Quatsch auseinandergesetzt, also beziehungsweise Habe mich darüber geärgert, dass sich andere Menschen zu wenig damit auseinandersetzen, weil mich hat diese Woche diese ganze Geschichte mit Luke Mockridge, wie wird er eigentlich ausgesprochen?
Mockridge, ja.
Luke Bumsi, den ich sowieso noch nie so richtig toll fand. Also ich habe noch nie verstanden, also jetzt mal abgesehen davon, was da jetzt gerade durch die Medien spaziert, hat mich das sehr geärgert, was in den Medien besprochen wird und wie Sat.1 auch darauf reagiert hat, dieses Statement und so. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, doch. Aber das war so, das hat mich richtig doll aufgeregt und dann war ich so, irgendwie ist das jetzt auch toxisch für mich hier, mich zu sehr damit zu beschäftigen. That's why. Aber hey, gut. So viel dazu. Wollen wir noch was dazu sagen? Oder ist das,
ich habe gerade
so
gedacht, es ist ein großes Medienthema, auch mit hier Ines, Anjoli und so, aber ich glaube, nee. Da gibt es so viele, die darüber geredet haben und klug geredet haben.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich würde dazu auch nichts mehr sagen, aber es war einfach, es war Part meiner Zitrone auf jeden Fall. Also da gibt es aber wirklich viele Menschen, die viele schlaue Sachen gesagt haben, da hast du recht. Vielleicht können wir ja dann im Nachgang auch noch was empfehlen. So, jetzt schaffen wir eine gute Überleitung zum eigentlichen Thema. Charlotte und ich sind große Fans von deiner Instagram-Seite, von deinem Charlotte hat
alles durchgebinged
gemacht. Genau.
Dankeschön.
Und wir haben ja schon im Vorlauf ein bisschen darüber gesprochen. Ich würde es gern jetzt nochmal fragen, natürlich, weil uns das ja alle interessiert. Wann war denn der Punkt für dich oder was war der ausschlaggebende Moment, wo du dann gesagt hast, okay, ich möchte hier irgendwie was machen, ich möchte jetzt damit auch öffentlich das thematisieren, was ich erlebe und das soll mit einer Instagram-Seite passieren. Kannst du das ein bisschen beschreiben für uns?
Ja, voll gerne. Ich habe, also 2019 habe ich diesen Account angefangen. Ich habe ja vorher schon auf einem anderen Account zeichne ich so Manga-Sachen oder eigene Comic-Sachen. Jetzt unabhängig von dem Thema Rassismus. Und 2019 hatte ich dann Woher kommst du wirklich ins Leben gerufen. Erst als Nebenprojekt. Und zwar hat mich diese Frage, woher kommst du wirklich, immer mein Leben lang so ein bisschen begleitet, sag ich mal. Als Kind wurde mir das oft gestellt. Da war ich mir immer ein bisschen verwirrt, da habe ich das nicht so ganz verstanden, warum die Leute mich so komisch fragen, weil ich bin ja hier geboren in Deutschland und ich hatte mich als Kind auch immer so als deutsches Kind gesehen. Und da hatte ich das nicht ganz verstanden, warum sie so nachlöchern, woher kommst du wirklich oder woher kommst du ursprünglich, haben sie auch oft gefragt. Und später, also habe ich es dann schon verstanden, worauf sie hinaus wollten. Und ich komme ja aus Leipzig und in Leipzig haben mich das auch oft, ich sag mal, also weiße Menschen, deutsche Menschen gefragt. Und dann bin ich nach Berlin gezogen. Und da haben mich aber auch nicht weiße Menschen das immer wieder gefragt. Und irgendwann war dann der Punkt, wo ich eine Antwort darauf geben wollte. Also in der Realität bin ich dann immer, okay, ich weiß, was sie meinen. Ich antworte jetzt mal so, ja, meine Eltern, die kommen aus Vietnam. Aber ich wollte halt in der Comicform das wiedergeben, was ich eigentlich wirklich empfinde, so ein bisschen Wut, dass mich das so ein bisschen nervt. Und dann hatte ich diesen Comic gemacht und als Antwort gegeben, ich komme aus dem Leib meiner Mutter, so, weil das eigentlich niemanden was angeht, woher ich wirklich komme. Und ich verstehe halt auch diese Frage nicht. Also ich verstehe sie bis heute nicht ganz, was die so soll. Und genau, das war dann der Anfang von Woher kommst du wirklich?
Hast du denn, du hast ja dann sicherlich, oder ich nehme jetzt mal an, als du das als Kind beantwortet hast, hast du doch auch wahrscheinlich dann geantwortet, ich komme aus Leipzig.
Genau, also wenn wir im Urlaub waren manchmal oder wenn mich Leute auf der Straße irgendwie oder ich weiß nicht, Lehrer oder was auch immer so gefragt haben, woher kommst du wirklich, dann hatte ich immer gesagt, ja, ich komme aus Leipzig. Und dann kam halt die Frage, woher kommst du aber ursprünglich? Oder woher kommst du wirklich?
Wirklich.
Und dann war ich immer sehr verwirrt, weil ich das nicht ganz verstanden habe. Weil ich halt nicht mich damals nicht so gesehen habe, dass ich eben aus Vietnam komme, weil ich eben hier geboren wurde. Und ich wollte das jetzt nicht als Antwort geben, auch wenn das ist, was die Leute wahrscheinlich hören wollten. Und wenn Leute mich jetzt fragen, dann sage ich meistens, ja, meine Eltern kommen aus Vietnam, ich bin hier geboren. So.
Und sind die Leute mit der Antwort zufrieden?
Ja, die meisten sind dann so, ah ja, Vietnam, ja, da war ich mal im Urlaub oder ja, die Vietnamesen, die sind so toll und so fleißig. also die sind dann so bestätigt in ihrem Schubladendenken und also dass ich aus Leipzig komme, ist dann denen, glaube ich, meistens egal. So, also sie wollen halt nur das hören, was sie, also sie hören nur das, was sie hören wollen, sozusagen.
Mhm.
Genau. Also immer wenn ich sage, ich bin aus Leipzig, dann sind sie meistens nicht zufrieden. Dann kommt halt immer diese Nachfrage. Also ich habe noch nie hat jemand sich mit dieser Antwort zufrieden gegeben, dass ich aus Leipzig komme.
Und ich gehe mal auch stark davon aus, dass sie an der Stadt Leipzig wahrscheinlich wenig interessiert waren, von wegen so, oh toll, Leipzig, so eine schöne Stadt, wie warst du da groß zu werden und in der Innenstadt. Das war quasi nicht, was die Leute wirklich interessiert hat, sondern
nee. Sie
wollten dich auf vietnamesisch seiend reduzieren. Mhm,
genau so, dass ich eben ostasiatisch aussehe und dass ich irgendwo von da eben komme. Also nach ihrem Empfinden so. Genau, also dadurch, dass sie auch nie sich mit dieser Antwort zufrieden gegeben haben, hat es sie halt auch nie interessiert, so mein Leben in Leipzig. Genau. Okay.
Und hast du dann auch mal verschiedene Antwortformen ausprobiert? Also weil du jetzt sagst, das hat nie gereicht am Ende des Tages, wenn ich gesagt habe, ich komme aus Leipzig, Naja, meine Familie kommt ja auch eigentlich alle, kommen ja auch alle aus Sachsen und meine Mutter lebt selbst in Leipzig. Deswegen kenne ich da ja auch so ein bisschen den Schlag, Mensch, ich kenne sie alle. Ich kenne alle Sachsen. Ich weiß, wie sie sind.
Ich kenne alle Ossis.
Ja, genau.
Ossis.
Es wäre einfach so witzig gewesen, wenn dich einmal jemand gefragt hätte, so, ja, sprichst du denn Dialekt oder so? Also so, na, also auf Sachsen halt bezogen so. Aber gut.
Ja, als ich im Studium war, also ich hatte ja vorher noch was anderes studiert in Leipzig anfangs, bevor ich in Berlin angefangen habe zu studieren. Und die meisten, die in Leipzig studieren, die kommen ja aus anderen Städten. Und wenn ich dann sage, ja, ich bin von hier, dann sind die dann meistens so, oh, du sächselst aber ja gar nicht und du hast ja gar nicht so einen Akzent und ja, aber wenn ich mit Freunden rede, dann oder wenn ich irgendwie mich wohlfühle, so wenn ich so, ich sag mal, locker rede mit Leuten, dann glaube ich, hört man schon ein bisschen, dass ich sächsel in manchen Wörtern.
Ja, bei mir hört man auch das Thüringische. So.
Thüringisch. Ja.
Wenn ich mich auch wenn ich mich wohlfühle und so. Obwohl auch eine Hörerin geschrieben hat, dass sie das voll schön findet, weil sie das immer an ihre Studienzeit in Jena erinnert und dass der thüringische Dialekt da manchmal durchkommt, findet sie ganz toll.
Ja.
Also
ich finde das auch schön. Ich mag das total gern.
Cool. Gut, jetzt noch einmal zu dem Moment zurück, als du dann für dich gesagt hast, okay, ich zeichne jetzt diesen Comic. Wie ging es denn weiter mit deinem Projekt?
Genau, ich hatte dann jetzt nicht nur auf die Frage, woher kommst du wirklich, Comics gezeichnet. Ich hatte dann auch andere Alltagssituationen dargestellt. Zum Beispiel, wenn Leute sagen, dass ich ja so gut Deutsch spreche. Oder das passiert ganz oft zum Beispiel bei älteren Menschen. Und oder ich war mal in Rostock, da war ich in irgendeinem Laden und dann wollte ich irgendwas fragen, die Ladenbesitzerin, und dann hat sie so richtig erstaunt, so, oh, sie sprechen aber gut Deutsch. Und dann war dann auch so ein altes Pärchen und die haben mich auch gelobt, wie gut ich Deutsch spreche. Und
das ist so absurd.
Ja. Aber das ist halt dann, die Leute meinen es halt als Kompliment meistens. So, aber eigentlich sehe ich das dann nicht so als Kompliment, weil ich bin ja hier zur Schule gegangen, ich spreche, also Deutsch ist für mich meine Muttersprache, weil ich das halt am besten beherrsche. Und genau, und dann habe ich einfach weiter Situationen gezeichnet, auch so Klischees, keine Ahnung, dass wir im Haushalt mit der Schere Pizza schneiden und nicht mit so einem Messer oder mit so einem Pizzaroller-Dingsbums. Ich kannte das vorher gar nicht. Wir haben das immer mit der Schere gemacht, weil das einfach am schnellsten ging. Und dann war ja, dann ging halt die Pandemie los. Ende 2019, Anfang 2020. Und dann hatte ich auch einen Comic gemacht zum Thema, ich sag mal, anti-asiatischen Rassismus, wo Leute dich so mit ostasiatisch aussehende Menschen mit Virus beschimpft haben und sozusagen Menschen aus China die Schuld gegeben haben an dieser Pandemie. Ja. Und da hat es dann angefangen, dass das so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, mein Account. Und dann ist ja noch die Sache mit George Floyd passiert letztes Jahr, wo dann auch in Deutschland, ich sag mal, so eine Welle ausgebrochen ist, wo viele sich mit dem Thema Rassismus dann so bewusst beschäftigt haben. Und ich dann auch da viel Aufmerksamkeit dadurch bekommen habe. Also ich denke auch viele andere Accounts, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und bei mir war das dann halt auch so, dass ich dann viele Follower dadurch gewonnen habe. Genau, ich hatte dann auch Interviews mit mit Z, mit dem Magazin von der Zeit.
Magazin, ja.
Genau. Und das hat dann auch so ein bisschen, also sehr geholfen, dass mein Account gewachsen ist, was mich auch sehr gefreut hat. Ich hätte das eigentlich auch nie gedacht. Ich habe das ja wirklich als Nebenprojekt angefangen und ich wollte das nur so, ich wollte nur halt ausprobieren und schauen, ob es andere Menschen gibt, die sich auch so wie ich fühlen, die eben diese Frage auch nervig finden, woher kommst du wirklich, und diesen, ich sag, Alltagsrassismus eben erleben. Wollte ich erstmal nur so ausprobieren und so ein bisschen, ja, meinen Frust ablassen und das so ein bisschen verarbeiten, das, was ich damals eben erlebt habe und manchmal jetzt eben immer noch. Genau, und dann war halt die Resonanz sehr groß, was mich natürlich auch freut.
Ja.
Genau. Und ich wollte auch noch sagen, ich habe das halt auch angefangen, weil ich mich entschieden habe, selbstständig zu werden. Ich wollte halt seit 2019 zeichnen. Ich studiere gerade Druck- und Medientechnik und dachte eigentlich, dass ich eher vielleicht in die Grafikdesign-Richtung gehe, weil ich immer so ein bisschen, ich sag mal, so Angst hatte zu zeichnen, zu zeigen, dass ich zeichnen möchte, weil so das für die Leute immer so brotlose Arbeit war. Ja. Oder auch mit meinen Eltern war das immer so ein bisschen schwierig. Sie wollten halt, dass ich einen richtigen Job mache, in Anführungszeichen. Und dann hatte ich gedacht, okay, das macht mich alles nicht so glücklich. Ich hatte dann auch Werkstudentenjobs, verschiedene in Büros und was weiß ich, gemacht. Und das hat mir nicht so Spaß gemacht. Und dann wollte ich selbstständig werden und es ausprobieren wenigstens. Und dann dachte ich, okay, ich versuche jetzt als Illustratorin selbstständig zu werden und habe jetzt Zeit und probiere noch diesen Nebenchannel zu machen, was jetzt eigentlich mein Hauptgeschäft ist, sage ich mal.
Ja, mega cool. Ich finde, das ist eine richtig tolle Arbeit, die du machst. Und,
danke.
Ja, Charlotte, du wolltest was fragen. Sorry, ich bin dir ins Wort gefallen.
Ach so, nee, alles gut. Ich hatte jetzt nur gerade eine gezielte Frage, weil ich bei einem von deinen Comics nämlich gesehen hatte, dass es eine Mischung ist aus, dass du dich eigentlich darüber freust, dass zum Beispiel das Thema Alltagsrassismus medial mehr aufgegriffen wird. Auf der anderen Seite für dich ja auch als Künstlerin, als Illustratorin, ist ja auch irgendwie ein bisschen schwierig ist, nur noch auf dieses Thema reduziert zu werden. Du bist ja sozusagen noch mehr als das Thema Alltagsrassismus. Was ist dir da so bisher begegnet, beziehungsweise wie stehst du dazu?
Das ist eine gute Frage. Das ist auch etwas, was mich zurzeit auch sehr beschäftigt. Am Anfang habe ich mich natürlich gefreut über die Aufmerksamkeit und dass ich dadurch auch Jobs bekommen habe jetzt. Ich meine, es ist ja, ich kann jetzt immer noch nicht so richtig gut davon leben, vom Zeichnen, aber es wird langsam so ein bisschen besser.
Schon mal ziemlich cool.
Genau. Ja, und ich habe es ja jetzt auch nicht irgendwie studiert oder so, deswegen freut mich, dass es irgendwie doch Erfolg hat. Und genau das Thema, dass ich halt nur interessant für den Markt bin, wenn ich mich halt mit dem Thema Rassismus beschäftige, das ist halt so ein bisschen, also es bedrückt mich ein bisschen, weil ich ja eigentlich auch andere Sachen machen möchte. Also ich sag mal, mein Traum ist es eigentlich, meinen eigenen Comic-Manga zu machen.
Oh, ich liebe Mangas. Das wäre so cool. Ich würde es lesen.
Ja, und das ist aber etwas, was dann kaum jemand interessiert. Und die Sache mit Woher kommst du wirklich ist halt sehr erfolgreich, aber das ist halt nicht nur das, was ich machen möchte. Und es ist auch sehr schwer, sich immer nur mit dem Thema Rassismus zu beschäftigen und immer sich damit auseinanderzusetzen, was ich halt zwangsläufig auch immer machen muss, weil ich eben davon betroffen bin. Aber ich habe jetzt auch ab und zu kleinere Jobs bekommen, kleinere Aufträge, wo es jetzt nicht um Rassismus ging. Aber genau, das sind so ganz seltene Fälle. Und ich bin halt gerade auch so ein bisschen genervt, ich sag mal, von dem Thema, weil ich auch wirklich gerade lieber andere Dinge machen möchte, mich um meine eigenen Sachen kümmern möchte, auch weiter andere Sachen zeichnen möchte. Und genau, es ist halt ein bisschen, wie sagt man, so ein zweischneidiges Schwert oder so.
Ja. Fluch und Segen zugleich.
Genau. Also es hat mir schon geholfen, so ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen und dass die Leute auch mein Content sehen. Aber es reduziert mich so ein bisschen, also die Leute reduzieren mich so ein bisschen darauf. Und ich sag jetzt nicht, dass ich keine Aufträge mehr zu diesem Thema haben will, weil das ist ja schon irgendwie eine Nische für mich oder das ist so auch so ein Alleinstellungsmerkmal für mich, dass ich eben damit beschäftige und das umsetze. Aber ja, es wäre auch mal schön, einfach nicht nur immer über Rassismus zeichnen zu müssen. Genau.
Ja, danke. Spannendes Thema. Weil
ja, auf jeden Fall. Ich habe nur, das Ding ist jetzt halt, und darüber habe ich ja auch schon mit Charlotte schon die Tage gesprochen, ich hatte es dir auch gesagt, dass das jetzt natürlich für uns, also wir hoffen, dass dich das jetzt nicht irgendwie total nervt, weil es jetzt für uns trotzdem natürlich spannend ist, zu erfahren, wie du die Dinge aus deiner Sicht siehst, weil jetzt liegen mir schon so die Fragen auf der Zunge dazu, wenn du zum Beispiel irgendwie als Kind ständig gefragt wirst, woher kommst du wirklich, inwieweit du jetzt rückblickend sagen würdest, was das mit dir halt auch gemacht hat, mit deiner Identität oder hat es überhaupt was mit deiner Identität gemacht und ja, inwieweit dann halt auch, also Ich hoffe, es ist okay, wenn ich solche Fragen jetzt trotzdem noch stelle, auch wenn wir gerade gesagt haben, so voll nervig gerade.
Ja, na klar. Also wir können gerne im Podcast darüber reden, ne? Also darum geht's ja. Ist ja okay. Ich will jetzt natürlich auch gar nicht sagen, dass ich nie wieder irgendwas mit Rassismus zu tun haben will.
Ja.
Ich möchte halt bloß nicht nur darauf reduziert werden.
Ja, klar.
Ja.
Genau. Verständlich. Und um auf deine Frage zu kommen, dieses Woher kommst du wirklich? Also na klar, ich denke, Leute, die immer sowas gefragt werden, die, also wenn du so gefragt wirst, woher kommst du wirklich? Und die Leute dich immer nur in diese Schublade stecken wollen, dann wirst du halt nicht als Individuum so wahrgenommen. Die Leute zeigen jetzt nicht so Interesse an dir, sondern nur an das, was sie in dir sehen wollen. So, sie wollen diese Antwort hören, ich komme aus Korea, ich komme aus China, ich komme aus Vietnam, ich komme aus, keine Ahnung, und denken dann, oh ja, cool, habe ich mir gedacht oder so, und die sieht ja auch so aus, das kann ja nichts anderes sein, als dass sie von da kommt oder so, und ich werde halt nicht, also es gibt halt kein Interesse an mir als Person, sondern nur an mich, also an dieser Gruppe Asiaten oder keine Ahnung, es gibt Asiaten, es gibt Schwarze, es gibt was auch immer, aber es wird jetzt nicht nach mir als Lee sozusagen gefragt. Und das ist schon etwas, was mich immer so genervt hat und wo ich mich auch immer heute auch frage, also wo ich mich jetzt hier nicht weiß, wo ich mich dazugehörig fühlen soll, wenn ich jetzt sage, ich komme aus Leipzig und die Leute finden das komisch, oder wenn ich sage, oder ich hatte auch schon oft Fragen, keine Ahnung, bist du Chinesin oder keine Ahnung, bist du Koreanerin? Und dann sage ich, nee, ich bin Deutsch. Und dann gucken mich die Leute komisch an und geben sich damit nicht so zufrieden. Und dann weiß ich halt nicht, was bin ich denn jetzt so? und frag mich auch oft, keine Ahnung, wer bist du? was ist jetzt für dich? Bist du Deutsch? Bist du Vietnamesin? Bist du irgendwie Deutsch-Vietnamesin? Ich kann das nicht so genau beantworten jetzt. Und die Leute interessieren sich halt auch nicht so dann für mich, sondern nur nach diesem Label. Und das macht dann einen schon ein bisschen fertig. Genau.
Hast du das Gefühl, dass du einen anderen Identitätsbruch erlebst als zum Beispiel deine Eltern? Haben die nochmal ihre Identität als aus Vietnam kommend, aber eben in Deutschland schon lange lebend und arbeitend? Wie nehmen die das wahr? Habt ihr euch auch darüber als Familie unterhalten? Oder gibt es darüber sozusagen Diskussionen, wie ihr euch wahrnehmt mit eurer jeweiligen, ja auch gewissermaßen fluiden Identität, wie das ja eigentlich für jeden Menschen gilt? Das, was dich ja besonders verletzt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist, dass du in eine Kollektividentität von AsiatInnen / wenn sie es dann genauer wissen, ja irgendwie, VietnamesInnen, dass dich das eigentlich irgendwie kränkt, weil du nicht als Kollektiv betrachtet werden willst.
Ja, also mit meinen Eltern rede ich jetzt nicht über solche Themen, aber ich denke schon, dass meine Eltern, denke ich, identifizieren sich als VietnamesInnen so. Also klar, sie kommen aus Vietnam, sie haben da lange gelebt, Vietnam ist ihre Muttersprache und sie sehen sich jetzt, glaube ich, nicht als Deutsch. Aber natürlich fühlen sie sich hier auch zu Hause, was, denke ich, auch okay ist. So, für mich, ich weiß halt dann nie, bin ich jetzt rein Deutsch, bin ich Deutsch? Ich denke nicht, weil ich halt auch durch meine Eltern natürlich beeinflusst werde, durch ihre Kultur, durch ihre Erziehung. Und ich merke dann auch so ein paar Reibungspunkte zwischen mir und ihnen. Meine Eltern sind auch sehr, ich sag mal, sehr streng. Und ich bin ja hier in Deutschland aufgewachsen. Ich bekomme ja auch das mit, ich habe ja auch das mitbekommen, was meine Freundinnen in der Schule alles machen dürfen. Und viele Sachen wären für meine Eltern nie in Frage gekommen, was ich machen dürfte. Und das sind dann so Dinge, wo ich dann meistens auch in Konflikt komme mit meinen Eltern.
Hast du da ein Beispiel?
Zum Beispiel, ich durfte damals nie lange draus, oder ich durfte eigentlich nie raus, so ohne Aufsicht. Meine Eltern waren sehr ängstlich, weil ich bin auch die Jüngste in unserer Familie und ich bin ein Mädchen und meine Eltern machen sich viele Sorgen um mich, jetzt auch immer noch.
Die rufen auch viel oder? Das hast du auf jeden Fall gezeigt. Ne?
Ja, sie rufen viel an. Ich soll auch oft wieder anrufen, sonst sind sie so ein bisschen beleidigt. Aber genau. Aber nochmal um die Frage: Ich durfte damals zum Beispiel auch eigentlich nie alleine raus. Und genau, das sind solche Sachen. Oder ich hatte auch nie so zu Weihnachten so oft Geschenke bekommen oder sowas. Ich meine, das ist jetzt nicht wichtig für mich, aber damals als Kind, wenn du dann in der Schule siehst, wie deine KlassenkameradInnen dann immer von ihren Weihnachten erzählen, was sie da bekommen haben. Ich war dann damals immer sehr traurig als Kind, dass ich nichts gekriegt habe. Ich glaube, meine Eltern haben das irgendwann mitbekommen und dann hat ich zu Weihnachten dann auch mal was gekriegt. So. ich habe auch wirklich an den Weihnachtsmann damals geglaubt. Und ich dachte, dass dass ich halt wahrscheinlich kein braves Kind war, weil ich nichts bekommen habe. Und dann war ich sehr traurig und auch sauer auf den Weihnachtsmann, obwohl ich halt immer mir Mühe gegeben habe und so. Und dann dachte ich, ich bin irgendwie anscheinend ein böses Kind, wenn ich nichts kriege. Was noch? Ich durfte auch nie einen Freund haben. Ich meine,
den du jetzt hast.
Den ich jetzt habe, ja. aber auch bis zum Studium war das halt kein Thema so für meine Eltern. Irgendwie Beziehung, Freund, was auch immer. Oder, keine Ahnung, auf Partys gehen oder irgendwo übernachten. Das durfte ich auch nicht. Ja.
Hast du an irgendeiner Stelle dann rebelliert? Oder wie bist du damit umgegangen?
Ich habe meistens gelogen.
Classy. Also, classy Teenager-Stuff.
Ich hatte ja auch viele vietnamesische FreundInnen. Damals in Leipzig im Osten gab es ja auch viele VietnamesInnen und ich hatte auch viele in der Schule, also relativ viele. Und wir hatten uns dann auch Sachen überlegt, keine Ahnung, wo ich dann sage, ja, ich übernachte bei ihr, weil wir Schule machen müssen, und dann sind wir aber irgendwo Schule. In den Club gegangen oder so. Also ich habe jetzt, ich würde sagen, ich war schon ein braves Kind bis zu einem gewissen Grad, aber irgendwann bist du halt natürlich neugierig und möchtest auch die Sachen ausprobieren, die Leute in deinem Alter auch machen, und hab dann eben gelogen und bin dann rausgeschlichen oder so. Mit meinem Freund habe ich auch lange erst das geheim gehalten, dass wir zusammen sind, und erst später dann eben erzählt, dass wir zusammen sind.
Gab es denn noch mehr Kompromisse, sag ich mal, die deine Eltern dann gemacht haben, jetzt außer dem Punkt, wo sie dann gemerkt haben, oh, die anderen Kinder kriegen ja was zu Weihnachten oder irgendwie mehr zu Weihnachten oder wie auch immer. Also diese Weihnachtsmann-Geschichte, oder war das dann so, nee, das ist halt so bei uns und so bleibt das jetzt dann auch? Oder wie, gab es da irgendwie Stellen, wo das Ganze so ein bisschen aufgeweicht wurde in deiner Erziehung?
Also sehr lange es ist auch manchmal immer noch so, dass meine Eltern sehr festgefahren sind in ihrem Weltbild und in ihrer Vorstellung. Und wie zum Beispiel, also was ein großes Thema war dann halt meine Beziehung mit meinem Freund. Mein Freund ist auch weiß, und das war halt ein sehr großer Konflikt so mit meinen Eltern, weil sie schon erwartet haben, dass ich mit einem Vietnamesen zusammenkomme. Was ich natürlich auch verstehen kann, weil für meine Eltern ist das nicht leicht. Sie können ja Deutsch nicht so gut, und für meine Eltern gibt's halt hier in Deutschland nur ihre Kinder. Unsere Familie ist halt in Vietnam, alle Verwandten sind in Vietnam, und da verstehe ich das natürlich, dass es für sie dann hart ist, aber ich kann ja jetzt auch nicht steuern, mit wem ich zusammenkomme. Und und dann war das halt ein sehr großer Konflikt, wo ich auch sehr, ich sag mal, dafür kämpfen musste. Und irgendwann haben meine Eltern das dann eben akzeptiert, weil sie können ja auch nicht für immer mit mir auf Kriegsfuß sein.
Nein.
Und ich war jetzt auch nicht jemand, der nachgegeben hat in dieser Sache jetzt mit der Beziehung, und hab dann eben... wir sind trotzdem immer noch zusammen, und irgendwann akzeptieren sie das eben und sehen auch, dass es funktioniert. Und aber das sind dann solche Streitigkeiten oder solche Kämpfe, die dann für mich so ein bisschen sehr kräftezehrend sind, so ein bisschen sinnlos auch sind, weil das sind jetzt nicht Dinge, wo man immer streiten sollte eigentlich. Auch, dass ich jetzt nochmal studiert habe. Also ich hatte ja in Leipzig vorher Kommunikations- und Medienwissenschaften studiert und habe dann, ich habe das auch zu Ende studiert. Ich habe jetzt Bachelor of Arts darin, und dann hatte ich halt aber, ich wollte irgendwie nicht in diesem Bereich arbeiten. Das Studium hat mir eigentlich gar keinen Spaß gemacht. Ich habe es eben zu Ende gemacht, auch wegen meinen Eltern und weil ich halt so ein bisschen nicht abbrechen wollte. Und dann dachte ich aber, okay, vielleicht kann ich jetzt hier in Berlin noch was Neues anfangen. Und das war dann auch so ein Thema mit meinen Eltern, wo meine Mutter immer noch manchmal so sagt, ja, hättest du damals, du hast ja schon dein Studium beendet und hättest du dann gleich angefangen zu arbeiten, dann könntet ihr jetzt auch schon heiraten und Kinder kriegen und was weiß ich und so.
Aber erst darfst du keinen Freund haben und jetzt direkt Kinder.
Ja, genau. Das ist dann, wir sind ja jetzt auch fast 10 Jahre zusammen, wow. Deswegen ist schon die Kinderfrage sehr hoch.
Wow.
Genau.
Okay.
Ich hätte noch, habe ich dich unterbrochen, Kathi? Das können wir auch rausschneiden.
Nee, hast du nicht. Mich hat jemand anderes unterbrochen.
Etwa dein Doggy? Oh, hallo, kleiner Max. Oh, er ist so süß. Team so Limo alle. Nummer 3. Hey.
Sorry. Ja, nein, ich habe gerade versucht, ihn irgendwie zu ignorieren. Aber
er ist echt schwer zu ignorieren. So, Mama, hab mich lieb und fütter mich. Lee, ich hatte noch eine eher abstraktere Frage. Und zwar speziell rassistische Stereotype, die vor allem AsiatInnen betreffen. Die hast du teilweise auch speziell thematisiert. Ich erinnere mich an einen Comic, wo ich glaube, du deinen Freund darstellst, wie er mit gewissen Stereotypen eher konfrontiert wird, weil er mit dir zusammen ist. Und ein Beispiel war, dass asiatische Frauen als devot und sehr gehorsam angesehen werden. Mhm. Könntest du noch ein bisschen erzählen, was es da speziell jetzt für asiatische Menschen sozusagen für Stereotype gibt und welchen du schon begegnet bist und naja, wie du dich dabei fühlst, können wir uns wahrscheinlich vorstellen, das ist wahrscheinlich nicht toll. Aber kannst du davon vielleicht noch erzählen oder von Situationen erzählen?
Ja, also ich kann jetzt nicht allgemein von asiatischen Stereotypen reden, weil also Asien ist ja sehr groß, ja. Ne? Also Ostasien, Zentralasien, Südasien, Südostasien. Meistens sind diese Stereotype dann auf die, also die mir begegnet sind, auf Ostasiatinnen und Südostasiatinnen begrenzt, mhm. Ne? Dass sie genau devot sind, also dass sie gefügig sind, alles für ihren Ehemann oder für ihren Freund sozusagen machen. Ich bin jetzt nicht so groß in der Dating-Szene, weil ich ja schon so lange mit meinem Freund zusammen bin. Deswegen bin ich da so ein bisschen, hatte ich da ein bisschen Glück. Mir ist da nicht so viel Diskriminierung begegnet in dem Sinne. Aber oft höre ich halt Stories auch von FreundInnen. Ich hatte mal einen Kumpel, der hat von seiner Arbeit erzählt, wie da seine Kollegen davon geredet hätten, wie gern sie eine Asiatin hätten, ja. Weil die ja so immer alles für dich machen und so tolle Hausfrauen wären und dir alles in den Arsch schieben. Keine Ahnung. Und genau, und das eine, diese eine Stereotypen mit meinem Freund, das, wir sind ja, er ist ja weiß und ich bin Asiatin. Und da ist ja auch meistens dieses Klischee, dass einerseits gibt's so dieses Yellow Fever Klischee, dass wenn halt der eine Part weiß ist und der andere Part Asiatin oder Asiate, dass dann die weiße Person meistens das nur macht, weil sie auf Asiatinnen so steht, weil sie so einen Fetisch hat sozusagen. Mhm. Das ist dann meistens so ein Klischee, ne, dass du, keine Ahnung, das sind dann Leute, die entweder Asiatinnen fetischisieren.
Oh, das ist ein schwieriges Wort. Ich hasse das Wort. Fetischisieren.
Wir belassen das dabei.
Ich kann es auch nicht so gut sagen.
That's okay.
Und oder das sind Leute, die, keine Ahnung, auf sowas. Ich denke, das ist auch eine Art von Fetisch, die dann auf so Animes stehen und Mangas und das dann assoziieren mit OstasiatInnen. Mhm. Und ich habe auch eine Freundin, die die kannte jemanden, ein weißes Mädchen damals in der Schule, die sich nur mit ihr befreundet hat, weil sie eben Asiatin ist und die mit ihren anderen asiatischen Freunden sozusagen abhängen wollte und da deswegen nur mit ihr befreundet sein wollte. So, die meistens sind das dann Leute, die auch auf K-Pop stehen oder sowas.
Also sich davon oder, so eine gewisse Welt erhoffen, wenn sie da eintreten dürfen.
Genau, die dann in diese, genau, in diese Community mit rein wollen. Und ich finde, das ist auch so eine Art von Fetisch, wenn du dann nur da rein möchtest, weil die Asiaten sind und du die gerade geil findest, sag ich mal.
Ja.
Genau. Oder was auch so ein typisches Klischee ist oder sehr ekliges Klischee auch, dass alte weiße Männer gerne Frauen aus Thailand oder Südostasien eben nach Deutschland holen wollen, weil die dann meistens arm sind und eben sie dann sozusagen ihnen ein besseres Leben bieten und sie dann sozusagen in einer Win-Win-Situation sind, weil die ja eben auch diesen Fetisch haben auf asiatische Frauen. Und genau, das ist auch so ein Klischee, dem ich oft begegne.
Ja. Kann ich eine Filmempfehlung aussprechen? Ich glaube auch, Charlotte, du kennst den auch, den Film, den hast du mir, oder den haben wir zum Beispiel, und zwar Happy.
Oh ja.
Das ist eine super schöne Dokumentation von einer Filmemacherin, deren Namen ich vergessen habe, aber das können wir ja dann auch noch später, wir haben ja unsere Limo-Medien, da können wir es nochmal recherchieren. Deren Vater hat nämlich eine Thailänderin im Thailandurlaub kennengelernt und sie hat auch ganz, ganz offen zugegeben, wie doof sie das einfach findet und wie schrecklich und wie peinlich. Also sie hat da gar keinen Hehl draus gemacht, aber sie wollte sich halt, was ich gut fand, so mit ihren eigenen Emotion, die sie zu der ganzen Geschichte hat, auseinandersetzen. Und ich fand, das ist eine ganz, ganz liebevolle, auch lustige und schöne Dokumentation, die halt mit diesen ganzen platten Vorurteilen und alles, was so dazugehört, nicht aufräumt oder so, aber zumindest sich auf eine schöne Art und Weise, auf eine menschliche Art und Weise, ja, finde ich, auch auseinandersetzt so. Und da kann man danach immer noch sagen, da hat bestimmt auch, ich würde sagen, wenn wir uns im Freundeskreis zusammensetzen würden, hätte da jeder Mensch aus meinem Freundeskreis eine andere Meinung zu. Aber ich finde, das macht es halt auch gerade so spannend. Und das zeigt für mich halt auch, dass das einfach nicht einfach immer alles platt runtergestampft werden kann, mhm, und in eine Schublade gepackt werden kann, so dass das, mhm, einfach super viele Facetten hat. Aber ja, krass. Ich finde halt, wie du das jetzt auch alles beschreibst, da war ja irgendwie so viel dabei, wo ich einfach die ganze Zeit dachte, ey, das hätte mich so unfassbar traurig gemacht. Und ich finde, also ich weiß nicht, ab wann war denn der Punkt? Oder hast du dich dann, oh, mein Hund hat gerade Max gehört?
Ja.
Er hat Mitgefühl, ist ein sehr mitfühlender Hund. gab's denn, würdest du sagen, dass die Comics, die du zeichnest, auch auf deinem Kanal auch so ein Stück weit für dich dazu sagen, da sind, um da irgendwie eine Stimme zu finden, oder findest du auch die schon direkt so im Alltag? Weil ich wüsste zum Beispiel nicht, wenn mich jemand dreimal fragen würde, woher kommst du wirklich? Also wie ich darauf reagieren sollte, weil ich auch diese Konfrontation, diesen Konflikt, dafür wäre ich viel zu, also in dem Moment könnte ich einfach überhaupt nicht irgendwie agieren. Ich glaube, ich müsste das richtig üben oder so. Ich weiß nicht, wie du damit umgehst, das würde mich interessieren.
Also ich bin auch keine Person im Alltag oder in der Öffentlichkeit, die jetzt irgendwie dann streitet oder so und dann laut wird. Und also na klar, wenn jemand da schlagfertig antworten kann, dann fände ich das natürlich toll, aber ich bin jetzt nicht diese Person. ich bin eher schüchtern und leise und will eigentlich mit gar keinen Streit oder so, kein Stress. Ich denke schon, also für mich ist Allgemeinzeichnen so ein bisschen so ein Ventil oder ein Mittel, womit ich mich ausdrücken kann am besten, glaube ich. wo ich mich auch am natürlichsten fühle. Ja. Also Zeichnen ist für mich halt schon, also das, was, wie soll ich sagen? Also das bin ich einfach. Mhm. Also ich kann mir nichts anderes vorstellen, was ich machen sollte, so. Und ich denke schon, dass diese Comics dann auch für mich sozusagen, wie du meintest, eben eine Art Stimme ist, wie ich mich da gerne ausdrücken möchte. Eine Art ist, wie ich mich da, wo ich da das dann verarbeite, wie ich mich da fühle, was ich gerne sagen würde, aber jetzt in echt eben nicht sage. Und genau, also ja, würde ich schon. Also ich kann jetzt auch nicht im Alltag. Ich bin dann auch meistens geschockt und viele Dinge, die ich sagen wollte, fallen mir dann auch erst im Nachhinein ein, aber dann ist es zu spät. Und dann denke ich mir auch, ich kenne diese Leute nicht. Diese Leute interessieren sich auch nicht für meine Argumentationskette. diese Leute sagen das, weil sie eben ignorant sind, und was bringt es mir dann, die da zu belehren? Das, genau. Und dann zeichne ich das eben, ja, für mich eben, ja.
Ja, in der Hoffnung, dass das möglichst viele Leute sehen, weil das ja dadurch nochmal einen größeren Kanal erreicht, als sich sozusagen immer die Hörner abstoßen zu müssen in 1:1 Gesprächen. Das kennt man ja auch, dass man dafür auch einfach nicht immer die Kraft hat und nicht immer den Bock. Aber umso toller, dass du das in Kunst sozusagen gießen darfst oder kannst auch einfach. Das können ja auch nicht alle Menschen.
Ja. Danke, ja. Ja, ich habe viel geübt damals. Also ich durfte ja nie raus.
Das ist eine gute Zeichnung.
Hat auch was Gutes. Das ist meine Limo.
Das ist meine Limo.
Genau, das ist so, das ist das Einzige, was ich tun konnte zu Hause, außer spielen und zeichnen und Animes schauen. Genau. Und
wie war denn so, oder wie ist denn so die Rückmeldung von deiner Community? Hörst du da dann auch von denen, die sagen, oh krass, das ist mir auch so oft passiert, oder wie verhält sich das dann so? Also ich habe seit kurzem, das hast du auch erzählt, verarbeitest du ja auch die Geschichten von Menschen aus deiner Community, ist das richtig?
Genau.
Ist da viel Neues für dich dabei oder ähnelt sich das immer, also findet sich das alles immer wieder so?
Viele Menschen haben jetzt schon Stories erzählt, zugeschickt und vieles ist ähnlich. Auch solche Sachen wie, woher kommst du wirklich und dass die Leute ja so gut Deutsch sprechen und sowas, das ist oft ähnlich. Und damals auch, letztes Jahr, als der Kanal so am Wachsen war, hatte ich auch oft Zuspruch, dass die Leute da sich voll hineinversetzen können in meine Comics und dass viele sich da nicht so alleine fühlen, weil ich denke, viele waren auch wie ich am Anfang und man erzählt das ja niemandem. Also ich habe diese Sachen, die ich in meinen Comics zeichne, habe ich damals nie jemandem erzählt oder ich habe das nie mit meiner Familie besprochen oder ich habe das nie zum Thema gemacht mit Freunden. Für mich war das damals, als mir das passiert ist, auch nicht als Rassismus bewusst. Also ich habe schon gemerkt, dass es natürlich irgendwie diskriminierend ist und dass es irgendwie nicht in Ordnung ist, aber ich habe das jetzt nicht so klassifiziert, ja, das ist jetzt rassistisch gewesen oder so. Und ich habe das auch nie mit jemandem besprochen, nie irgendwie diskutiert mit irgendjemandem. Und ich denke, vielen geht es ähnlich. Oder wenn sie dann mit irgendjemandem darüber reden, dann ist das meistens auf Unverständnis und dann kommt sowas wie, ja, das bildest du dir nur ein oder du bist dazu empfindlich oder sowas. Und vielen hilft das dann auch, wenn ich das dann halt auch in die Comicform umsetze und zeige, dass das eben nicht in Ordnung ist. Ja.
Ja.
Genau.
Voll cool. Ja, es ist ja auch eine Mischung aus, also deine Comics sind ja teilweise sehr lustig, aber auch sehr ernst. Und ich finde auch so ein gewisser Bildungsauftrag verbirgt sich dann doch immer wieder auch in den einzelnen Stories. Das finde ich sehr spannend. Schon. Ich habe noch eine ganz andere Frage. Und zwar, auch in einem Comic schilderst du, dass du es sehr ungerecht findest, dass zum Beispiel dann deine Familie konfrontiert wurde mit, bitte hier, aber dann nicht im Hotel kochen, weil, boah, sorry, aber asiatisches Essen stinkt halt übelst. Mhm. Und dann irgendwie im Meta-Kommentar hast du dann geschrieben, genau, und dann an der nächsten Ecke holt ihr euch dann irgendwie eine schöne asiatische Nudelbox. Mhm. Trotzdem, ich finde es sehr interessant. Essen ist ein großes Thema für dich, oder? Also deine Storys sind voll mit Koch-Sessions, das sieht auch immer wahnsinnig lecker aus, was da am Ende passiert, aber was spielt Essen für ein Leben, für eine Rolle in deinem Leben? Das würde mich noch interessieren.
Essen ist mein Leben. Essen ist schon nimmt eine große Rolle. Also damals war für mich vietnamesisches Essen nichts Besonderes oder so. Ich meine, klar, meine Mutter kocht vietnamesisch zu Hause nur. Als ich noch zu Hause gewohnt habe, haben wir nur vietnamesisch gegessen. Und für mich war das nichts Besonderes. Und es gab Situationen, das hatte ich auch schon in den Stories erwähnt, glaube ich mal, oder auch in einem Text, dass ich hatte meine Freundin und die ist mal zu uns nach Hause gekommen und meine Mutter hat da gekocht und dann hat das eben nach vietnamesischem Essen gerochen und dann hat sie eben so gesagt, bei euch riecht das ja voll nach nassem Hund. Und das war dann, das war so ein Ereignis, was mich richtig geschockt hat, so. Und wo ich dann auch so nie wieder jemanden nach Hause einladen wollte.
Oh, bist du noch mit ihr befreundet?
Ich bin nicht mehr mit ihr befreundet, aber ich war damals noch mit ihr befreundet.
Okay.
Ich hab sie jetzt deswegen nicht angesprochen. So.
Ja.
Und da habe ich dann gemerkt, irgendwie, ja, anscheinend ist das nicht so geil, was wir essen. Und in Leipzig hatte ich auch nie das Gefühl, dass vietnamesisches Essen irgendwie im Trend ist oder so, oder dass das die Leute interessiert. Ich meine, so Asia-Imbisse ist ja kein vietnamesisches Essen. Das sind so gebratene Nudeln, gebratener Reis. Ich sag mal, sowas eben für die Deutschen.
Ja.
So,
damit wir das essen.
Ja, eben so.
Ja.
Ne? Ich meine, so wie Döner. Ich meine, Döner ist ja jetzt auch nichts richtiges Türkisches oder sowas, sondern das ist ja angepasst an die Deutschen.
Ja, das ist ja auch in Berlin entstanden, der Döner. Ja.
Genau, und dann erst als ich nach Berlin gezogen bin, und Berlin ist ja so eine Hipsterstadt, und in Berlin sind ja anscheinend immer die Trends, und dann habe ich gemerkt, wow, die Leute interessieren sich ja irgendwie dafür und irgendwie ist das ja voll in, und es gibt ja so viele vietnamesische Restaurants, mhm, und keine Ahnung, Foodblogger, auf Instagram habe ich dann auch gemerkt, und Sommerrollen, Pho, Suppe, was weiß ich, das, mhm, ist ja alles irgendwie, finden die das ja geil, und dann habe ich erst gemerkt, und dann habe ich mich erst richtig mit dem Essen beschäftigt, was ich damals zu Hause hatte. Mhm. Also damals hatte ich nie mich damit beschäftigt, ich hatte es halt gegessen und es war so eben Alltag für mich.
Ja.
Und erst als ich nach Berlin gezogen bin und das dann so im Trend war, habe ich dann gemerkt, wow, das sind die Sachen, die meine Mama gekocht hat und die Leute finden das geil und ich kann das auch kochen und die Leute finden das irgendwie besonders. Und dann habe ich erst gemerkt, wie cool unser Essen ist. Also habe ich das dann erst so lieben gelernt, denke ich, ja, als ich dann nach Berlin gezogen bin. Und ich denke auch die Beziehung mit meinem Freund, weil mein Freund ist halt auch mega Fan von Vietnam. Der isst sogar vietnamesische Sachen, die ich eigentlich gar nicht mag. Und genau, und er isst halt super gern die Sachen. Und und seitdem wir auch zusammenleben und ich die Sachen für ihn koche und oder auch wenn wir meine Eltern besuchen und er das super gerne isst und so, habe ich dann so gemerkt, dass das halt eigentlich voll tolles Essen ist. Und was auch alles dahinter steckt, ich habe mich damit beschäftigt, meine Mutter hat sich ja auch, als sie dann hergezogen ist oder hergekommen ist nach Deutschland, musste sie ja die ganzen Zutaten, die ganzen Sachen für die Gerichte, muss man sich ja irgendwie hier in einem fremden Land zusammensuchen.
Ja.
Und das ist alles nicht so einfach, weil das erstens, der Preis ist anders, du weißt nicht, wie es heißt, du weißt nicht, wo du es bekommst.
Mhm.
Du musst die Rezepte neu machen, die du eigentlich in Vietnam zum Beispiel gelernt hast, musst du hier irgendwie umsetzen, damit es für dich wenigstens irgendwie nach Heimat schmeckt. Und das sind so Sachen, mit denen ich mich dann angefangen habe zu beschäftigen und wo ich dann auch so sehr dankbar bin, dass meine Mama mich sehr früh auch mir sehr früh beigebracht hat, Sachen zu kochen, mich gezwungen hat.
Beigebracht, in Anführungszeichen.
Ja. Genau, ich meine, als Kind, na klar, da ist es nervig. Ich wollte lieber draußen spielen gehen. Stattdessen musste ich zu Hause bei meiner Mama beim Kochen helfen. Aber das ist jetzt etwas, was mir sehr hilft. Wo ich wo ich mich auch sehr daran festhalte, so an diese kulturellen Sachen, die mir geblieben sind, weil ich bin halt schon sehr deutsch, aber wenn so Essen, denke ich, bin ich auch sehr vietnamesisch.
Cool.
Und das ist mir dann schon wichtig. Es gibt auch negative Sachen, als ich nach Berlin gekommen bin. Und ich weiß nicht, ob ihr Veganer seid oder Vegetarier.
Nee.
Das ist so ein... Ich habe nichts gegen Veganer oder Vegetarier. Aber das ist so ein Thema, was auch sehr kontrovers ist oder was mich ein bisschen beschäftigt.
Mhm.
Was, ja, ich nicht so viel zum Thema mache auf meinem Kanal, weil ich da auch oft viel... jetzt nicht Hassnachrichten, aber viele Leute kritisieren das eben, dass ich Fleisch esse. Und weil ich mich ja mit Rassismus beschäftige, muss ich mich ja mit allen anderen Sachen,
ja, natürlich,
im Aktivismus ja beschäftigen.
Oh.
Ich muss ja die perfekte Projektionsfläche, okay, für die Leute sein, ne? Deswegen werde ich da oft kritisiert.
Du musst perfekt sein und die Welt retten.
Genau, ich werde dann oft kritisiert, dass ich ja Fleisch esse. Und wie kann ich das machen? Weil ich beschäftige mich ja mit Rassismus. Und dann muss ich mich ja auch mit Veganismus, sagt man Veganismus?
Ja.
Veganismus beschäftigen und mich auch für die Rechte der Tiere einsetzen und so weiter und so fort. Genau, und in Berlin ist es dann meistens so, werden auch so vietnamesisches Essen oder ostasiatisches Essen dann oft selbst diese Sachen werden dann für weiße Menschen, sag ich mal, vermarktet.
Mhm.
Das wird dann,
ja,
alles vegan vermarktet, das wird alles, das ist ja alles so Superfood, exotisch.
Super gesund hinterher.
Genau, super gesund, obwohl wir in Deutschland auch gesundes Essen haben und nicht immer diesen ganzen Importkram haben müssen. Genau, und das ist dann so eine negative Seite, die ich so ein bisschen hier dann entdeckt habe.
Mhm.
Ja. Hast du denn für die Berliner und Berlinerinnen, die hier zuhören, und ich wohne ja, es interessiert mich natürlich auch selbst, falls irgendwann mal wieder die Restaurants, oder nee, man kann es ja auch abholen, hast du denn einen guten Restaurant-Tipp?
Also, wenn es ums vietnamesisches Essen geht, jetzt nicht super viel, weil ich nicht so oft vietnamesisch auswärts essen gehe.
Stimmt.
Weil ich ja zu meiner Mama gehe. Ja. Oder ich koche es mir selber.
Ja.
Aber ich gehe, also bevor Pandemie war, bin ich gerne ins Dong Suan Center gegangen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist da in Lichtenberg, wo das ist so ein Großhandel für...
Genau. Das habe ich schon mal gesehen, um dort aber die Sachen einzukaufen.
Nee, da gibt's auch Restaurants, also das sind ja so Lagerhallen. Und da gibt's zu jeder Halle, glaube ich, ein Restaurant und die Restaurants, da sind auch oft auch... weiße Deutsche, also da sind nicht nur jetzt AsiatInnen oder jetzt nicht weiße Leute, sondern da gehen auch oft weiße Deutsche essen und genau da bin ich oft gewesen damals. Was noch? Keine Ahnung.
Du musst uns jetzt hier auch keinen Reiseführer geben.
Auch nicht.
Wenn nicht, wir kommen einfach bei dir vorbei und dann... Bringst du uns das ein mit dem Kochen?
Genau. Ich war nur so, weil ich bin immer, vor der Pandemie war ich immer so auf der Kantstraße unterwegs und dachte dann schon so, boah, ich bin hier, hab hier wahrscheinlich schon voll authentisches Essen und wahrscheinlich ist es das aber auch noch nicht mal so wirklich. Deswegen war ich jetzt
Beispiel in Berlin-Mitte da, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das Guafé in der Max-Bär-Straße.
Nee.
Das ist so ein vietnamesisches Café. Und da gibt's aber auch Gerichte, also so klar, so jetzt nicht so vollwertig, nicht jetzt nicht so restaurantmäßig,
Snacks.
Aber genau so Snacks. Die haben so Bang Baos, das sind so diese Hefeteig. Genau, die machen super leckeren vietnamesischen Eiskaffee und vietnamesischen Kaffee auch. Das kann ich empfehlen. Da war ich aber auch lange nicht mehr wegen der Pandemie. Dann, gleich daneben ist auch ein Bánh Mì-Laden. Also Bánh Mì sind diese belegten vietnamesischen Baguettes, Brote.
Ach krass, die kenne ich gar nicht.
Kenne ich nicht, klingt aber lecker, weil es belegt ist.
Ja, also das sind so
belegte Brötchen.
Also es sind jetzt nicht Baguettes, aber so längliche Form.
Mhm.
Und die sind dann belegt mit vietnamesischen Sachen, eingelegtes Gemüse, gibt's wahrscheinlich auch mit veganen, vegetarischen Sachen, aber wahrscheinlich auch mit Fleisch. Genau, ich habe da noch nie gegessen, aber es hört sich immer sehr lecker an. Ich sehe das dann immer daneben und es riecht auch lecker.
Also ich habe nur eine lustige Erinnerung noch an vietnamesisches Essen und zwar von einer alten Schulfreundin, mit der ich Abi gemacht habe. Deren Mama kam aus Vietnam. Und da war ich irgendwie relativ oft und dann gab's auch immer super leckeres Essen und einmal gab's Suppe, ich weiß aber echt nicht mehr, wie die hieß, ich muss sie nochmal fragen. Und sie hatten, wenn ich mich richtig erinnere, extra quasi einen Teil gekocht, der nicht ganz so scharf war. Mhm. Aber ich war so, ach, gar kein Problem, ich bin hier hart im Nehmen, ich esse alles, was ihr auch esst. Alter, ich hatte so Tränen in den Augen. Ich war wirklich
auf der
flammende Charlotte. Das war halt so hart. Und sie haben sich auch ein bisschen totgelacht. War sehr lustig. Ja, aber es war toll. Und diese Mutter hat echt immer so krasse Sachen gezaubert. Ich komme aus einem Haushalt, wo eigentlich niemand kochen kann. Deswegen war ich da sehr verwöhnt dann auf einmal, ja.
Ja. Krass, ja. Also meine Familie kocht nicht so scharf. Ich glaube, es kommt auch drauf an, woher die Leute dann kommen. Ne? Ich glaube, Südvietnam ist ein bisschen schärfer als aus dem Norden. Also es ist auch sehr große Unterschiede in der Küche. Also nördliche Küche ist anders als südvietnamesische. Ja. Zentralvietnam gibt's auch noch andere Sachen.
Wie eigentlich überall, also mein, ne?
Genau. Ja. Meine Eltern kommen aus Hanoi, also aus dem Norden.
Mhm.
Und genau... Ich kann dann nur davon jetzt reden. Ja. Ich kenne mich mit der südvietnamesischen Küche nicht so aus.
Da muss ich nochmal nachfragen. Vor allem, wie diese Suppe hieß. Das interessiert mich jetzt, wenn sie sich an die Geschichte erinnert.
Ja. So, ihr Lieben. Ich find's richtig mauschelig zwischen uns, aber ich gucke gerade so ein bisschen auf die Zeit. Ich bin ein bisschen die Spielverderberin gerade. Deswegen würde ich einmal zu unserer Schlussfrage kommen. Erstmal, Lee, vielen, 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 vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
Gerne.
Noch einmal für alle, die Lees Projekt vielleicht noch nicht kennen auf Instagram. Woher kommst du wirklich? Wir können das wirklich wärmstens empfehlen. Also ich für meinen Teil habe da auch noch echt viel gelernt und es hat mich auch stellenweise doch nochmal krass zum Nachdenken gebracht, obwohl ich immer dachte, boah, ich bin schon voll krass reflektiert, aber ich glaube, das ist der erste Schritt, wo man so merkt, nee, das ist einfach so eine never-ending Story, da lernt man immer dazu, da muss man immer offen bleiben und dranbleiben und sich Mühe geben.
So. Ich lerne ja auch noch dazu. Ich bin ja jetzt auch kein Experte.
Ja, genau. Also das ist halt einfach ein super schöner, herzlicher, liebevoller Kanal.
Danke.
Jetzt aber die Frage aller Fragen, die wir hier in diesem Podcast stellen. Wir haben jetzt.
Jetzt bin ich aufgeregt.
aus dieser Zitrone, also aus dem Alltagsrassismus, den du als Kind erlebt hast und auch jetzt immer noch erleben musst. Wie hast du denn oder was ist für dich dann doch an irgendeiner Stelle eine Limonade, ohne jetzt sagen zu wollen, dass das irgendwie was Cooles ist oder das ist. Mhm. Genau, aber ich glaube, du weißt, was wir meinen. Also so, was ist so, was ziehst du da Gutes für dich heraus, was dich eventuell auch stärker macht? Das ist unsere Frage. Oder, Charlotte, ist das unsere Frage?
Das ist unsere Frage,
ja. Okay, dann antworte ich mal auf eure Frage.
Ja.
Super coole Frage. Ich denke, viele, auch die in meiner Situation sind, ich denke, ich habe gelernt, so ein bisschen widerstandsfähiger zu sein.
Mhm.
Also, dass ich jetzt, du musst ja schon so ein bisschen eine dicke Haut haben. Du musst ja so ein bisschen lernen, daraus zu wachsen. Du musst so ein bisschen lernen, ein bisschen stärker daraus zu werden. Und ich denke, das hilft mir eben auch, weiterzumachen, jetzt auch in Bezug auf Kunst und auch in Bezug auf meine Träume und auf das, was ich mir vornehme, dass ich da nicht immer gleich aufgebe, dass ich, wenn irgendwas Schlimmes passiert, mich daran anpasse und weitermache. Ich denke, das hilft mir. Genau, das ist so etwas, wo ich denke, wo ich was Positives daraus nehmen kann. Dass ich eben so ein bisschen Widerstandsfähigkeit lerne und habe und einfach weitermache oder versuche weiterzumachen und mich da jetzt nicht runterziehen lasse.
Voll schön. Das sind, glaube ich, somit die schönsten Schlussworte, die dieser Podcast, no offense, zu all den anderen Schlussworten,
ja.
die wir an dieser Stelle haben können. Ich wünsche dir alles, alles Gute, Lee. Das ist echt...
Danke.
Mega cool, was du
wünsche
da machst.
Wünsche ich euch auch.
Danke.
Ja, vielen Dank, dass wir so tiefe Einblicke bekommen haben in dein künstlerisches Schaffen, in dein Leben, in deine Erfahrungen. Das ist ja nicht selbstverständlich, dass man so offen darüber redet. Deswegen merci.
Ja, freut mich, dass ich dabei sein durfte. Hat super Spaß gemacht.
Cool, das freut uns. Und damit sage ich jetzt mal für uns alle zusammen tschüss und genau. Ciao, ich glaube, wir brauchen irgendwann nochmal ein gutes Schlusswort. Das ist immer so ein bisschen... So.
Lame. Ciao, Kakao.
Ciao, Kakao finde ich optimal.
Okay. Macht's gut, ihr Lieben.
Bye.